Sehr geehrte Damen und Herren, die Vorstellung beginnt in Kürze. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze wieder ein.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich und danke Ihnen fürs Einschalten. Sie hören Mikros Dynamis im Programm von DBG Radio. Zu Beginn der Sendung erfahrt ihr in einem Kurzbericht etwas über einen Verteileinsatz evangelistischer Literatur in der Altstadt Jerusalems zum Lichterfest. Der Verfasser des Berichts lebt in Jerusalem, sein Name wird nicht veröffentlicht, er ist aber der Redaktion bekannt. Gleich danach hört ihr das aktuelle Interview mit Doriane. Die junge Frau lebt und arbeitet in der sogenannten Kolonie Fernheim in Paraguay. Bei ihrem Deutschlandbesuch und bei ihrer Deutschlandreise nahm sich Doriane auch Zeit für ein Radiointerview und sie besuchte uns im Mikros Dynamis Studio. Im letzten Teil der Sendung erfahrt ihr anhand des Leitfadens für die Begegnung mit Flüchtlingen der Liebenzeller Mission etwas über die Rolle von Mann und Frau in der islamischen Kultur. Als Sprecherin hört ihr Jennifer Thiessen. Viel Vergnügen und eine angenehme Zeit mit unserer Produktion wünscht Ihnen Alexander Schmidt.
Jerusalem il Orot. Jerusalem, Stadt der Lichter. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Galater Kapitel 3, Vers 28. Dieser Vers war mir gegenwärtig, als ich über die gemeinsame Evangelisation von uns sechs Geschwistern, Juden wie Heiden, in Jerusalem am letzten Abend des Lichterfests Anfang Juli nachgedacht habe. Wir waren schon davor mit unseren Kindern in die Altstadt gegangen, um uns die verschiedenen Stände und Lichtinstallationen anzuschauen. Es gibt ja so vieles hier in dieser Stadt der religiösen Vielfalt. So konnte man auch bei diesem Festival allerlei Spektakel sehen. Von beleuchteten Plätzen fürs Yoga über Psychedelisches hin zu Jazz und Technomusik. Trotz äußeren hellen Scheins befindet sich die Masse der Menschen in der äußersten Finsternis und tanzt noch dazu. Ja, wie wir wissen, verkleidet sich ja auch der Widersacher als Engel des Lichts. Innerlich war es mir auf dem Herzen, diesen Menschen beim Lichterfestival doch etwas vom echten Licht der Welt weitergeben zu dürfen. Unser Heiland hat es auf wunderbare Weise geführt, dass auch bei anderen Geschwistern dieser Wunsch aufkam und wir dann letztendlich zu sechst am letzten Tag des Lichterfests in der Altstadt beim Jaffa-Tor Teile der Bibel an die Leute weitergeben durften. Darunter war auch eine besonders passende hebräische Ausgabe des Johannesevangeliums mit der Aufschrift »Licht der Welt«. Nicht weit entfernt vom Jaffa-Tor befindet sich ein christliches Gästehaus, das auch bewusst das Tor zur Einfahrt geöffnet hatte und die Menschen mit Lichterketten einlud, dort ein wenig hineinzuschnuppern und spazieren zu gehen. Dies war eine gute Location, um mit Leuten, die sich dort ein wenig verirrt hatten und nach dem weiteren Pfad des Lichterfests gefragt haben, ins Gespräch zu kommen. So konnte man sie nach kurzem Austausch und Wegweisung mit Literatur verabschieden. Auch bei den vorbeiströmenden Menschen konnten wir den ein oder anderen mit der Botschaft vom Licht der Welt beschenken. Mit den mitgebrachten Sprachen Hebräisch, Arabisch, Russisch, Englisch, Spanisch und Chinesisch konnten wir die meisten Leute, die wir innerhalb unserer kurzen Zeit dort antrafen, bedienen. Sowohl von jüdisch-säkulärer als auch von orthodoxer Seite gab es interessierte Abnehmer. Eine kurze Beeinträchtigung erlebten wir durch zwei Polizisten, die unsere Arbeit unterbinden wollten, aber dann doch davon absahen, als sie von Geschwistern darauf hingewiesen wurden, dass wir nichts Verbotenes tun. Besonders stärkend und mutmachend waren auch die zahlreichen Begegnungen mit Gläubigen, die auf Besuch in Jerusalem sind und sich über diese Arbeit der Literaturweitergabe sehr gefreut haben. Nach dem circa einstündigen Verteileinsatz waren unsere Herzen von großer Freude erfüllt. Ich war dem Herrn sehr dankbar, dass ich nach längerer Zeit wieder einmal auf einem Straßenmissionseinsatz hier in seiner Stadt mit dabei sein durfte. so möchte ich diesen kurzen Bericht mit den Dankes- und Siegesworten aus Johannes Kapitel 1, Vers 5 schließen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Mikros Dilames, eine kleine Kraft.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview heute Abend mit Doriane. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend. Mein Name ist, wie gesagt, Doriane Penne. Ich komme aus Paraguay, einer Mennonitenkolonie in Chaco. Kolonie Fernheim heißt sie. Ich bin 26 Jahre alt und bin da beruflich tätig als Krankenschwester.
Wie kommst du dorthin oder deine Familie? Wer ist dort als Erster hingezogen nach Paraguay? Und von wo seid ihr eigentlich ausgereist? Also du hast gesagt, du hast deutsche Wurzeln. Wie seid ihr denn nach Südamerika gekommen?
Also das ist eine lange Geschichte. Es ist so, mein Opa ist mit seinen 5 Lebensjahren aus Russland mit seiner Mutter und einer Schwester ausgewandert, zu der Zeit 1935 ungefähr, und sind dann rüber nach Deutschland erst. Und da keine Wohnmöglichkeiten mehr waren, weil schon viele Auswanderer da waren, sind sie dann nach Paraguay gekommen nach einer mehrjährigen Reise. Sie sind dann in den Chaco gesiedelt, wo es natürlich sehr heiß war. Es gab keine anderen Siedler da und sie mussten sich da in dem Busch eine neue Heimat verschaffen.
Wie waren so die Berührungen mit den einheimischen Leuten dort, mit der einheimischen Bevölkerung? Wie war das für deinen Großvater damals anzufangen? Was hat er erzählt eigentlich?
Also man hat versucht, auf freundschaftliche Basis Begegnungen zu machen mit diesen Einheimischen. Es waren ganz verschiedene Völker da. In der Gegend, wo sie angesiedelt sind, sind es halt friedlichere Indianer gewesen. So nennt man die Einheimischen. Man hat versucht, durch Geschenke Freundschaft zu schließen. Klar hat man die Sprache auch nicht verstanden, hat man mit Zeichensprache angefangen, mit ihnen zusammen zu arbeiten, Felder umgehackt, gesät und dadurch dann auch eine Zusammenarbeit geschaffen.
Wie sind die Geschenke eigentlich angekommen bei den Indianern?
Also von einem Volk weiß man, es war ein kriegerisches Volk. Und also die haben es nicht so gut angenommen, die Freundschaft und die Geschenke. Also man hat dann auch durch missionarische Tätigkeiten Annäherungen versucht und dann halt einen Krug Wasser oder so verschenken wollen oder Kleider auch. Und da sie sich irgendwie in ihr Territorium beschränkt wussten, haben sie gedacht, also die kommen mit schlechten Absichten, diese Weißhäutigen, und haben dann halt einfach mit Pfeil und Bogen auf diese Leute geschossen und dadurch auch den ersten Missionaren tödlich verletzt.
Jetzt ist auch das Wort Missionar gefallen. War dein Großvater eigentlich Missionar oder waren das andere Leute, die versucht haben, den christlichen Glauben dorthin zu bringen? Es waren ja dann wahrscheinlich mehr Leute, die nach Paraguay und die in diese Gegend gegangen sind. Hatte dein Großvater auch diesen Antrieb, dass er halt missionarisch dorthin gegangen ist?
Also mein Großvater selbst war nicht ein Missionar. Die Mennoniten an für sich, wie man die Geschichte kennt, haben es gleich mit eine Kirche aufgebaut, Sonntagsschule gehalten, Gemeindestunden durchgeführt auch, jeden Sonntag Gottesdienst unter einem Baum und später dann auch in einem Raum. Und man hat gerade durch einige, die sich als Missionare berufen gefühlt haben, von den Mennoniten dann Annäherungen mit den Indianern gemacht.
Wie sieht das Miteinander heutzutage eigentlich aus? Also wenn du zu deiner Arbeit gehst, begegnest du wahrscheinlich auch diesen Leuten nach wie vor. Was hat sich eigentlich in diesen 80 Jahren verändert?
Also die Indianer als Volk sind ziemlich zivilisierter. Sie leben schon mitten unter uns. Sie verstehen gut Spanisch. Also Spanisch ist die Hauptsprache in Paraguay auch. Wir sprechen eigentlich auch ganz gut Spanisch, Deutsch auch. Wir grüßen uns. Sie sind meistens unsere Arbeiter, Angestellte, Hofangestellte. So pflegen den Hof für uns, machen Schweißarbeit auch. Also wenn ich auf Arbeit gehe, also auf Arbeit sprechen wir alle Spanisch. Wir haben da auch gerade Kollegen, die von den Indianern abstammen, dann auch vom Landesvolk Paraguayer und dann halt auch wir deutsch sprechenden Mennoniten.
Du bist ja vor einigen Tagen hier nach Deutschland gekommen und hast bei einer Freundin in Bad Kissingen im Krankenhaus mitgearbeitet. Dein Beruf ist ja Krankenpflegerin oder Krankenschwester. Würdest du uns deinen beruflichen Alltag einmal beschreiben? Also wie ist es in Paraguay und was hast du für Unterschiede festgestellt mit dem Beruf und mit dem Umfeld hier in Deutschland? Was waren so deine Eindrücke?
Also kurz zu meiner Situation, wie ich als Krankenschwester in Paraguay arbeite. Also wir machen auch Schichten von 8 Stunden. Es geht da hauptsächlich um die Pflege der Patienten. Man duscht sie, man gibt ihnen zu essen, man verabreicht Medikamente, so wie es auch hier in Deutschland gemacht wird. Man hat auch einen persönlichen Kontakt zu den Patienten. Also die Pflege an für sich ähnelt sehr dem auch hier in Deutschland. Ja, es gibt wohl einige Unterschiede, aber doch die Grundlage ist ziemlich die gleiche. Da ist ein Unterschied ist die Kultur an für sich auch, ja, also Paraguay arbeiten wir hauptsächlich mit Leuten, die eine warme Kultur sind. Das heißt, man ist doch schon ziemlich auf den persönlichen Kontakt auch fixiert. Und also das Krankenhaus, wo ich arbeite, das ist ein christliches Krankenhaus. Also wir haben da immer zu Beginn einer Schicht haben wir eine kurze Andacht, einen Bibelvers, was wir lesen, beten zusammen, beten um Segen für unsere Schicht, auch für die Ärzte beten wir. Aber auch für das Personal, was nach Hause geht. Und vor allem auch für unsere Patienten beten wir, damit sie Heilung erfahren können, aber auch, dass sie ihre Diagnose, die sie gestellt bekommen, auch annehmen können.
Wie ist es eigentlich mit Sozialleistungen in Paraguay und wie viele Urlaubstage hast du beispielsweise?
Also meine Urlaubstage werden nach Arbeitsjahre eingeteilt. Also bis zu 5 Arbeitsjahre habe ich 12 verfügbare Urlaubstage. Ich kann mir auch frei bestellen, so das sind dann unbezahlte freie Tage. Und die Arbeitsumstände, die sind geschützt. Also wir werden gesetzlich, haben wir Vorschriften, was wir machen dürfen. Auch gerade auch die Schweigepflicht auch der Patienten gegenüber. Und ja, also leben in einem sehr gutes Umfeld.
Gibt es vielleicht noch weitere Unterschiede zwischen deinen beruflichen Alltag in Paraguay und hier in Deutschland? Du hast ja einen kleinen Einblick gehabt und hast dich auch mit dem Personal, mit dem Pflegepersonal dort unterhalten, hier in Deutschland, in der Klinik. Welche Unterschiede sind dir noch aufgefallen?
Also was mir sofort aufgefallen ist, dass hier viel weniger Personal ist. Also man hat, wie man so sehen kann, Mangel auch an Arbeitskräfte. Wir haben dort viel mehr Arbeitskräfte und dadurch ist jede Schwester hat auch weniger Patienten als und wir teilen uns die Patienten auch pro Schwester ein. Und da ist es uns auch ermöglicht, dass zum Beispiel ich nur Frauen oder Kinder bedienen muss und jetzt nicht Männer pflegen muss. Also wir haben Pfleger und auch die Pflegerinnen.
Wie kann ich mir den Ort vorstellen, in dem du lebst? Wie ist die Landschaft dort? Wie sieht die Stadt aus? Oder ist es eher so eine dörfliche Umgebung? Wie lebst du eigentlich in Paraguay? Wie kaufst du ein? Wie verbringst du deine Freizeit? Ja, erzähl einfach aus deinem Leben.
Okay, ja, man kann sich es etwas vorstellen. Ist schwer, wenn man noch nie da gewesen ist. Also wir wohnen in einer Kolonie. Das ist mehr ein geschlossener gesellschaftlicher Raum. Haben unser eigenes Privatkrankenhaus, auch einen Supermarkt, wo wir unsere Einkäufe machen, auch unsere Bank. Wir haben da ein Konto auch, wo wir Geld abheben und wir haben auch wir machen auch direkt Überweisungen. Und die Gemeinden, wir haben da verschiedene Gemeinden auch, das sind Mennonitengemeinden, Mennonitenbrüdergemeinden, die wir da haben. Und an für sich, die Landschaft, es ist eine ebene Landschaft. Es ist oft sehr heiß da. Der Winter ist für uns kalt, aber hier eher trübe, 3 bis 5 Grad. Das ist dann schon recht kalt. Es gibt keinen Schnee, Eis ab und zu. Im Sommer regnet es oft, also so 60 bis 100 Millimeter dann mal am Stück. Die Wege sind dann recht schlecht, weil wir da fast nur Erdwege haben. Und ja, die Umgangssprache unter uns Mennoniten ist Plattdeutsch und Deutsch. Aber wie gesagt, weil wir schon viele Mitbewohner haben, die da Spanisch sprechen, beherrschen wir auch die spanische Sprache. Aber die Indianer an für sich sprechen Spanisch dann auch mit uns. Also wir können jetzt eigentlich nicht ihre Sprache. Und ja, also wir haben meistens unseren Arbeitsrhythmus, entweder Schichtarbeit oder auch dass man von 6 bis 11.30 Uhr oder 14 bis 18 Uhr arbeitet. Und sonst an den Abenden verrichtet man Hobbys oder hat einige andere Verpflichtungen.
Wie ist denn das eigentlich, wenn man als Kolonist oder als Bewohner einer Kolonie in Paraguay sehr viele Jahre verbringt und auch einige Generationen verbringt, dann geschieht ja eine gewisse Durchmischung. Also man hat ja mit einheimischen Leuten zu tun, man hat eine gewisse Nähe. Wird eigentlich so eine Beziehung zu einem Einheimischen zum Beispiel, wird das gerne gesehen in so einer Kolonie oder ist es ein Problem, was tatsächlich dann für das Paar oder auf ein Paar zukommt? Wie ist so der Hintergrund? Du hast gesagt, ihr seid deutschstämmig und Mennoniten. Wie ist es dann mit anderen Religionen zum Beispiel oder auch mit der Bevölkerung in Paraguay? Wie ist da der Umgang?
Also ich würde mal sagen, das ist sehr familienbedingt. Jetzt mal direkt zu einer Beziehung zu einem Paraguayer oder zu einem Einheimischen. Wird oft noch nicht so gerne gesehen. Es wird toleriert. Das hängt auch von jeder Familie ab. Einige haben halt klar die Prinzipien, wir mischen uns nicht mit dem Landesvolk oder mit den Einheimischen. So, da wünscht man sich doch, dass man von der eigenen Volksgruppe oder wollen wir sagen, von den Mennoniten einen heiratet. Aber andere wiederum sehen das nicht so und sind da toleranter. Wenn es um den Glauben geht, ist es eigentlich klar, dass es nicht kombiniert einen katholischen oder Ungläubigen mit einem Christen. Also da wird es doch eine klare Differenz gehalten und da versucht man das doch schon zu beachten. Es ist halt auch ein Prinzip, was klar geführt wird von jeder Familie, auch wenn eine christliche Familie da ist. Man versucht es, dass der Partner ein Gläubiger ist.
Ja, erzähl doch aus deinem Leben, wie bist du eigentlich zum christlichen Glauben gekommen?
Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern, so seither ich es mir denken kann, waren Pastore verschiedener Gemeinden, auch von Einheimischen sowie auch von dem Landesvolk und zu guter Letzt auch von Mennonitengemeinden. Sie haben uns halt von klein auf immer die biblischen Geschichten erzählt, zusammen mit uns gebetet, auch die Lieder gesungen und wir sind immer pünktlich in den Gottesdiensten gewesen. Aber ich habe nie so wirklich diese Verbundenheit mit dem Glauben gespürt. Ich hatte eher auch ein bisschen einen Hass den Glauben gegenüber, weil es war für mich eher eine Pflichterfüllung, als dass es wirklich ein Wunsch war, in der Bibel zu lesen oder Gottes Wort zu hören und vor allem auch immer die langen Predigten zuzuhorchen. So, da habe ich nie diesen Drang gefühlt. Wir hatten eine Evangelisation, das war im August 2004, vor Ort in einer Mennonitenkolonie. Wilhelm Pals war damals dann auch der Redner. Es war der zweitletzte Abend und da hat er so passend gesagt, also Gott gibt dreimal die Chance, dass wir uns bekehren dürfen. Und das war der zweitletzte Abend und ich habe das so gefühlt, also Gott hat an meiner Tür geklopft und ich bin gefolgt und habe mich an dem Abend bekehrt. Und das war wie eine neue Welt, ja, also wie man das so schön sagt, es wird eine neue Kreatur geschaffen und ich habe das einfach wortwörtlich verspürt, ja. Ein tiefer Frieden ist in mir gekommen, ich konnte Sachen regeln, auch mit meinen Eltern, konnte mich mit ihnen versöhnen, ich hatte damals 11 Jahre und auch mit meinen Geschwistern, ich war oft sehr nervös und habe viel gezankt, so ich konnte mich versöhnen mit ihnen und wirklich diesen inneren Frieden verspüren.
Hattest du eigentlich irgendwann mal so eine Trotzphase durchlebt, in der du gesagt hast, ich möchte jetzt dieses System ganz verlassen, ich möchte was ganz Neues ausprobieren?
Also Trotzphase in der Hinsicht, wie ich schon erwähnt habe, meine Eltern, die sind mein Leben lang, was ich mich erinnern kann, Pastore gewesen und das hat mir viel gekostet, weil die ganze Gesellschaft, irgendwie war das ein Druck. Die haben immer geschaut auf uns Kinder, wie verhalten wir uns. In der Schule wurde oft erwähnt, oh, Pastorentochter, die flucht auch mal oder die ist auch mal nervös oder so, dann ist es ja nicht so schlimm, ja. Und das war für mich immer ein Druckmittel. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war, bevor ich 18 geworden bin, habe ich meinen Eltern gesagt, also ich gebe euch euren Segen, dass ihr Pastoren sein könnt, ja. Also bis dahin habe ich immer mit diesem Kampf gelebt. Die Leute schauen nur auf mich, weil ich Pastorentochter bin und deshalb muss ich mich so gut verhalten. Deshalb darf ich nicht mal auch ausrasten oder mal nervös werden, wenn die Situation es gibt. Und ab diesem Moment habe ich es einfach akzeptieren können und habe es einfach auch als einen Dienst gesehen.
Ja, wenn du jetzt schon das Thema Dienst ansprichst, welchen Dienst verrichtest du eigentlich in der Gemeinde oder vielleicht auch missionarisch? Bist du irgendwie missionarisch aktiv? Gehst du zu diesen indigenen Menschen, zu der Landbevölkerung dort und versuchst irgendwie auch vom christlichen Glauben zu erzählen?
Genau, also für mich Dienst am Nächsten ist wichtig, Nächstenliebe. Und in der Gemeinde haben wir von der Jugend aus eine Gruppe, die einmal im Monat zu unserem Nachbarvolk geht. Das sind gerade die Adyoreos von den Indianern, was ich vorhin schon erzählt habe. Das ist ein kriegerisches Volk. Und die Eltern dieser Kinder, wir gehen zu den Kindern und machen da Kinderstunden, sind halt so geprägt, dass sie die Kinder nicht Aufmerksamkeit geben oder diese Liebe, die Kinder oft brauchen, ist einfach von den Eltern. Und wir kommen dann so hin zu diesen Kindern. Sie sind in einem Stamm oder in einem Dorf wohnen sie, haben da, das Volk hat da schon eine Kirche und auch ihre Schule. Wir versammeln uns da auf einem öffentlichen Platz, spielen erstmals mit den Kindern, da sie ganz viel Energie haben und sich immer richtig freuen, wenn Leute zu ihnen kommen und ihnen beschäftigen. Und nehmen sie in den Armen oder laufen mit ihnen einfach mal um die Wette. Und so sind sie richtig müde und danach gehen wir dann in die Kirche, haben so eine kleine Sonntagsschule, eine biblische Geschichte, die wir dann erzählen oder auch mal theatralisch nachspielen und singen auch ganz viel gemeinsam mit ihnen. Meistens teilen wir ihnen danach in kleinen Gruppen. Da beten wir zusammen mit den Kindern und malen dann die biblische Geschichte. Und danach gibt es dann noch einmal, dass wir ihnen Saft verteilen oder ein paar Kuchen, so die wir dann mitgebracht haben. Es ist besonders schwierig, ihnen Prinzipien auch beizubringen oder Regeln zu erklären, weil sie das von zu Hause einfach nicht gelernt haben. Für uns an erster Stelle ist ihnen erstmal diese Liebe zu zeigen, die Gott uns auch geschenkt hat und die sie auch so nötig brauchen. Und dann halt mit dem Ziel auch, dass sie sich in ihren Jugendjahren bekehren und dass sie auch einer Gemeinde angehören.
Jetzt hast du gesagt, dieses Volk ist ein kriegerisches Volk. Also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Was bedeutet das, die sind kriegerisch, die sind vielleicht aggressiv? Beschreib das einmal, wie äußert sich das?
Okay, wir hatten da ein ganz krasses Erlebnis einmal. Wir haben da auch eine biblische Geschichte dann erzählt, ein Thema behandelt und wollten das dann auch ein bisschen darstellen, damit sie es ein bisschen besser verstehen, da viele noch gar nicht so gut Spanisch verstehen. Und hatten die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn opfert. Und ja, wo wir dann so gerade den Sohn drauf auf den Altar gelegt haben. Und wie das dann in der Geschichte sagt, dass Abraham sein Messer erhoben hat, haben wir das dann so nachgespielt. Und dann haben die Kinder echt sich Stöcke genommen und sich verprügelt und mit Steinen beworfen, geschubst und so weiter, ja. Also das ging so weit in dem Ausmaß, dass einige Kinder geweint haben und sich verletzt haben. Und wir haben es echt bitter bereut, dass wir es so nachgespielt haben, weil wir haben gar nicht das Ausmaß gewusst.
Du hast vorhin von einer Evangelisation mit Wilhelm Pahls gesprochen. Hast du ihn eigentlich wieder getroffen? Kam er vielleicht in eine Kolonie von euch oder gab es ein anderes Treffen irgendwann, dass du ihn wieder gesehen hast?
Ja, also ich habe ihn in Paraguay auch noch einmal getroffen. Er kam dann später nach einigen Jahren, nach 10 Jahren nochmal in Paraguay Evangelisation abhalten. Und später habe ich ihn persönlich dann nochmal hier in Deutschland getroffen, das heißt im Missionswerk Bruderhand. Ich habe ein freies soziales Jahr hier gemacht für 11 Monaten. Und war da in die Hauswirtschaft eingeteilt.
Ja, Doriane, du hast gesagt, nach deiner Bekehrung hat sich einiges verändert. Was ist gerade in deinem Glaubensleben prägend oder sehr wichtig? Was macht dir gerade zu schaffen? Oder vielleicht auch ein Spruch, der dich gerade antreibt. Vielleicht möchtest du das auch den Hörern so zugänglich machen.
Also für mich gerade wichtig ist der Dienst am Nächsten, die Nächstenliebe auch. Und gerade einen jeden so anzusehen, wie Gott ihn geschaffen hat und auch diese Liebe. Denn das ist oft gar nicht so einfach, gerade auch im Beruf. Man wird da immer wieder konfrontiert mit Leuten, die man nicht jeden Tag sieht. Und da sie auch manchmal Diagnosen haben, die ja, wo sie kämpfen und ihnen einfach in diesem auch zu begleiten und ihnen einfach zu sagen, Gott ist mit euch, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht gläubig sind, mit ihnen zu beten und sie einfach in dieser Situation auch abzuholen. Und was mir in den letzten Tagen auch sehr wichtig geworden ist, ist die Retterliebe. Also Menschen für Jesus zu gewinnen, sie einfach anzusprechen und darauf hinzuweisen, dass wir eine Ewigkeit haben und dass diese Ewigkeit sehr schön sein kann, nämlich bei Jesus, wo nie mehr Leid und Traurigkeit sein wird.
Also ich stelle mir jetzt so eine Situation vor, du bist im Dienst, also in deinem Krankenhaus und du begegnest einem Menschen, der nicht mehr viel Zeit zum Leben hat und du möchtest ihm die frohe Botschaft in kurzer Fassung bringen. Wie würdest du das machen? Welche Worte würdest du dafür gebrauchen? Jetzt vielleicht in 2, 3 Sätzen, bitte in Spanisch und mit Übersetzung.
Oh, lass mich einmal überlegen. Ich habe es vor kurzem gemacht, ja, also das ist jetzt... Also wir haben ziemlich öfters mal Fälle, wo es dann wirklich im Endstadium ist, also wegen Gesundheit halber, sei es jetzt Krebs oder irgendeine andere Krankheit. Und da gehe ich dann halt Personen ganz direkt drauf zu, frage ihnen, ob sie vorbereitet sind, wenn sie jetzt sollten Jesus begegnen, ob sie sich sicher sind, dass sie da ankommen. Und wenn sie sagen ja, dann beten wir und danken dafür. Und wenn sie sagen, nein, ich bin mir nicht so sicher, dann erkläre ich ihnen ganz klar einmal den Weg, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er das bezahlt hat, dass der Teufel keine Macht mehr darüber hat und dass wir dieses einfach in Gnade annehmen können und dass er uns dadurch die Sünden vergibt. Und ja, in Spanisch mache ich das dann halt so, frage ich, usted conoce a Jesús, Jesucristo como el propio Salvador? Und wenn sie mir dann antworten, nein, also das war, kennst du Jesus als seinen persönlichen Herr und Heiland? Entonces podemos hacerlo a través de una oración en que decimos a Dios que entregamos todos nuestros pecados, nuestras faltas que hemos hecho ante Él y Él nos perdonará de todo el mal. Also kurz gefasst, ich habe dann, sagt ihn dann einfach, Gott hat das alles schon vollbracht für uns, indem Jesus gestorben ist für unsere Sünden und er vergibt uns von jedem Bösen, was wir getan haben.
Ja, wunderbar, das hat sich gut angehört. Ich denke, einige der Hörer werden das auch verstehen. Vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben, was auch sehr persönlich war. Und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle viel Kraft in deinem Dienst und einen guten Aufenthalt in Deutschland sowie eine gute Rückreise dann. Ja, Gottes Segen, Doriane.
Vielen Dank auch für diese Zeit und für die Möglichkeit, dieses Gespräch zu haben und auch Gottes Segen an jeden Zuhörer.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Im letzten Teil unserer Sendung geht es um die Rolle von Mann und Frau in der islamischen Kultur. Wir zitieren hierbei den Leitfaden für die Begegnung mit Flüchtlingen, der von den interkulturellen Teams Deutschland der Liebenzeller Mission erarbeitet wurde. Und vorab einige Fragen zu einer anderen Kultur und wie man mit Flüchtlingen über die Kultur in Deutschland ins Gespräch kommt. Wir erleben ja eine starke Zuwanderung von Menschen, die teilweise aus Kulturen stammen, die sich stark von der unseren unterscheiden. Dieser Gesprächsleitfaden von der Liebenzeller Mission kann helfen, die wichtigsten Eckpunkte unserer Kultur kennenzulernen, um sich in Deutschland einfacher zurechtzufinden. Und dazu braucht es Kontakte zu Deutschen, die Zuwanderern helfen, Unterschiede wahrzunehmen und sich auf die Situation hierzulande einzustellen. Willkommen! Wie begrüßt man sich in deinem Heimatland? Wie geht man in deinem Land mit Fremden um? Wie zeigt man in deiner Heimat Gastfreundschaft? Wie wichtig ist Pünktlichkeit in deinem Heimatland? Was bedeutet für dich Freiheit? Dann einige Fragen zu Zwischenmenschlichem. Wie wichtig ist Familie in deiner Heimat? Wie findet man Freunde? Wie verbringt man seine Freizeit? Wie funktioniert Kommunikation in deiner Kultur? Wie geht man in deiner Kultur mit Gefühlen um? Wann schämt man sich in deiner Kultur und was tut man dann? Was bedeutet erfolgreich sein? Was bedeutet Ehre? Wie trifft man in deiner Kultur Entscheidungen? Und wie werden Konflikte gelöst? Weiter geht es um den Mann und die Frau. Was sind Aufgaben und Rechte von Mann und Frau? Wie gehen Männer und Frauen miteinander um? Und schließlich geht es um Religion. Welche Bedeutung hat Religion in deiner Kultur? Welche Feste feiert man in deinem Land? Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wie die deutsche Gesellschaft funktioniert? Welche Werte haben Sie, welche leben Sie und welche lebt die Nation? Keine leichte Frage. Aber diese Frage beschäftigt Menschen, die in Deutschland heimisch werden wollen. Diese Frage rüttelt auch an der Identität, die durch das Heimatland geformt und geprägt wurde. Die Rolle von Mann und Frau in der islamischen Kultur.
Im Alltag des Heimatlandes gab es bisher eher klar getrennte Aufgabenbereiche. Die Frau führt den Haushalt, der Mann geht arbeiten. In manchen Ländern mag es sein, dass Männer bisher den Lebensmitteleinkauf der Familie übernahmen, um die Ehefrau, Mutter oder Schwester vor verbalen oder körperlichen Belästigungen zu schützen. Junge Frauen reisten oft in Begleitung einer anderen älteren Frau oder eines männlichen Verwandten. Im öffentlichen Leben des Herkunftslandes war klar, wie die geschlechterspezifischen Regeln lauten. Nun befinden sie sich plötzlich in einer westlich geprägten Welt. Kein Wunder, dass viele Menschen in eine tiefe Identitätskrise fallen. Deswegen brauchen sie deutsche Freunde, die sie in ihrer Identitätskrise und Orientierungsphase unterstützen. Wir kennen uns in unserer Heimatkultur am besten aus und können bei der geschlechterspezifischen Identitätsfindung im deutschen Kontext eine Mentorenrolle übernehmen.
Individualismus versus Kollektivismus.
Viele Asylbewerber kommen aus Gesellschaften, in denen man viel Alltägliches im Kollektiv miteinander tut. Das steht im Kontrast zu unserer westlichen individualistischen Kultur. Das Wohl der Familie steht über dem Wohl des Individuums. Der Wert der Familie wird sehr stark betont. Es bietet sich daher an, dass Sie Hausbesuche, sofern möglich, als Familie machen, um so auch Raum für geschlechterorientierte Gespräche stattfinden zu lassen. Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Der kulturelle Kontext ist zwar anders für Einwandererfamilien, aber altersspezifische Herausforderungen in der Kindererziehung sind kulturübergreifend. Ein Austausch über die Freuden und Sorgen in der Kindererziehung kann alle Beteiligten bereichern. Im kulturellen Verständnis vieler Muslime regelt man die Frage von Liebe, Freundschaft, Partnerschaft stets im Kollektiv und nicht als Individuum. Wenn eine junge, unverheiratete Frau sich mit einer männlichen, unverheirateten oder verheirateten Person trifft, geht es nicht nur um ihren guten Ruf, sondern auch um den Ruf ihres sozialen Netzwerkes, ihrer Eltern und Familie. Die Eltern fühlen sich für ihre unverheirateten Kinder bis zu deren Ehe verantwortlich und häufig auch darüber hinaus. Unverheiratete junge Frauen gelten als Mädchen, ungeachtet ihrer Bildung oder Position am Arbeitsplatz, da sie keine Verantwortung für eine eigene Familie haben. Dies ist im Westen anders und kann eine Herausforderung für Asylbewerber oder Asylbewerberinnen stellen. Das Rollenverständnis jedoch ist im Umbruch. Kommen Sie ruhig mit den Leuten ins Gespräch darüber, wie Sie die deutsche Kultur wahrnehmen. Durch Ihr interessiertes Nachfragen kann sich Ihr Gegenüber ermutigt fühlen, über die neue Freiheit im Alltag und das soziale Miteinander zu sprechen.
Weiter geht es um Körperkontakt.
In den muslimischen Heimatländern gibt es eine strikte Trennung zwischen Mann und Frau. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Männer zu Männern und Frauen zu Frauen in der Öffentlichkeit mehr Körperkontakt zeigen als zu Personen des anderen Geschlechts. Die Hand des Gesprächspartners nicht loszulassen, sondern unter Freunden festzuhalten, ist bei Männern zum Teil ganz normal. Gespräche zwischen Unverheirateten mit dem anderen Geschlecht finden am besten in der Öffentlichkeit statt, damit jeder sehen kann, wie die beiden miteinander umgehen und unnötigen Gerüchten vorgebeugt wird. Im deutschen Kontext besteht die Herausforderung im Umgang damit, dass Händeschütteln eine Form der Höflichkeit und Kontaktaufnahme ist, sowohl zwischen Männern als auch Frauen. Während es für sie ganz normal ist, jemandem die Hand zur Begrüßung zu geben, kann dies für ihr Gegenüber besonders anfangs eine Überforderung sein. Bei aller Unsicherheit im Umgang mit dem anderen Geschlecht ist es gut, sich eine Portion Humor zu bewahren, sensibel zu sein, aber nicht verbissen. Man lernt im Miteinander, nicht in der Theorie. Deshalb sind Begegnung und Beziehung so wichtig.
Der folgende Abschnitt behandelt Teenager- und Jugendkultur.
In Deutschland gibt es Raum für Mädchen und Frauen, sich frei zu bewegen, was für weibliche Asylbewerberinnen sehr befreiend sein kann. Für Jungen dagegen kann es bedeuten, zu lernen, in dieser Freiheit auch Grenzen wahrzunehmen, besonders im sozialen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Freiheit heißt nicht, zügellos oder respektlos zu werden im Verhalten dem anderen gegenüber, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildung. Umarmungen unter Teenagern und Jugendlichen beispielsweise sind Ausdruck unserer derzeitigen Teenager- und Jugendkultur und keine Einladung zu unmoralischem Verhalten. Daher bietet es sich an, über die Wahrnehmung des anderen ins Gespräch zu kommen und eigene oder gesellschaftliche Werte klar und verständlich zu kommunizieren. Manchmal hilft es, moralische Werte und die eigenen Meinungen in Geschichten oder Beispiele zu verpacken, um sie verständlich zu kommunizieren. Letztlich ist eine gute Beziehung das Fundament für alles andere, auch in der Jugendarbeit. Dort gehört zur Förderung eines guten Miteinanders auch, dass sie Interesse am Ergehen ihrer Schutzbefohlenen zeigen und aktiv Akzente setzen im Umgang der Teenager und Jugendlichen miteinander. Sollten Sie darauf aufmerksam werden, dass Kinder, Teenager und Jugendliche sich im Umgang mit dem anderen Geschlecht nicht passend verhalten, sollten Sie nicht davor zurückscheuen, dieses anzusprechen. Es ist ganz natürlich, dass ältere Familienmitglieder oder geistliche Leiter sich für das Wohl ihrer Schutzbefohlenen interessieren und in persönliche Angelegenheiten einmischen, weil man in den Heimatländern der Asylbewerber eher kollektivistisch denkt als individualistisch. Durch dieses Einmischen in persönliche Angelegenheiten von Jugendlichen wird für die Asylbewerber deutlich, dass man sich auch im Westen umeinander kümmert, obwohl Teenager und Jugendliche sich freier und unter weniger Beobachtung bewegen können.
Dieser Text schließt mit einigen Sätzen zum Kleidungsstil.
Viele Asylbewerber kommen aus Ländern, in denen besonders die Frauen verhüllt sind. Stellen Sie sich vor, wie reizüberflutet es besonders für Männer in Europa sein kann, besonders während der Sommerzeit im Freibad. Seien Sie sich bewusst, dass über die westliche Frau teilweise ein von Hollywood gezeichnetes, unmoralisches Bild in den Köpfen der weiblichen und männlichen Asylbewerber herrscht. Ganz besonders in der Anfangszeit unterstreicht ein angemessener Kleidungsstil die Botschaft, die sie in Worten und Taten weitergeben wollen, zu ihrem Besten und sendet eine positive, anständige Botschaft. Seien Sie sich einfach bewusst, dass die größten Unterschiede der westlichen und orientalischen Kultur in Rolle, Auftreten und Umgang von Junge und Mädchen, Mann und Frau liegen. Geben Sie Menschen aus anderen Kulturen Zeit und Hilfe, in unserem Kulturkreis gut zu landen und anzukommen.
Sie hörten soeben einen Text über die Rolle von Mann und Frau in der islamischen Kultur aus dem Leitfaden für die Begegnung mit Flüchtlingen, der von den interkulturellen Teams Deutschland der Liebenzeller Mission entwickelt und erarbeitet wurde.
Mikros Dilames, eine kleine Kraft.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten zu Beginn der Sendung einen Kurzbericht über einen Verteileinsatz evangelistischer Literatur in der Altstadt Jerusalems. Danach folgte das Interview mit Doriane, einer jungen Frau, die in der Kolonie Fernheim in Paraguay lebt. Und zum Schluss hörten Sie einen Text der Liebenzeller Mission über die Rolle von Mann und Frau in der islamischen Kultur. Ich hoffe, wir hören uns wieder in einer Woche oder wann und wo immer Sie wollen, wenn Sie sich diese Sendung herunterladen. Einen guten Sonntag und eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen Alexander Schmidt. Machen Sie es gut.